Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier nach Graz kommen konnte und durfte und eingeladen wurde. Und ich habe mir gedacht, es ist nicht sehr sinnvoll, hier die Datenbank vorzustellen, weil sie alle schon kennen. Daher habe ich mir gedacht, mache ich ganz was anderes. Ich stelle also nicht die Datenbank vor, sondern ich stelle die Typen der Datenbank vor, zur Abwechslung. Das heißt, ich möchte zeigen, wie die Daten verarbeitet werden in der Datenbank und welche Typen die Datenbank hat. Die Typen kennen Sie auch alle. Und ja, ich hoffe, dass die Screenshots funktionieren. Ja, ich habe gekürzt. Ich hoffe auch, dass wir pünktlich oder relativ pünktlich zum Mittagessen schreiben. Also, wir sind im wissenschaftlichen Arbeitsalltag mit teils sehr unterschiedlichen Formen der Textedition und der Textrepräsentation konfrontiert, die auf dem philologischen Textmarkt angeboten werden. Davon war heute schon die Rede, wird auch weiterhin die Rede sein. Differenzen zeigen sich nicht nur hinsichtlich der Editionsrichtlinien oder Prinzipien, sondern auch im Hinblick auf Editionskonzepte und auf die Wahl des Präsentationsmediums. Im philologischen Warenkorb finden sich konventionelle kritische Texteditionen neben primär überlieferungsorientierten synoptischen Textdarstellungen sowie elektronische Editionen, also geistliche Spiele Hans-Jürgen Linke, Neidhardt-Edition oder die Hybrid-Edition, die geplante des Parzival. Eine zunehmende Rolle spielen dabei die sogenannten neuen Medien, die in der Zwischenzeit zwar so neu nicht mehr sind, aber durch ihr rasantes Entwicklungstempo dafür sorgen, dass sich ihr Neuigkeitsfaktor permanent reproduziert. Der Königsweg der Philologie ist also einem vielfältigen Netz origineller Gassen gewichen. Oder sollte man besser sagen, einem Datenhighway im World Wide Web. Im Folgenden werde ich mich auf diesen Highway begeben und versuchen, Ihnen die Verkehrsregeln für mittelalterliche Literatur in der Begriffsdatenbank kurz zu erläutern. Zuvor jedoch einige grundlegende oder einige Vorbemerkungen. Die Darstellung mittelalterlicher Literatur im World Wide Web ist grundsätzlich mit zwei verschiedenartigen Zielsetzungen verbunden. Entweder erstens mit der Digitalisierung und Aufbereitung überlieferter beziehungsweise gedruckter Texte oder zweitens mit der Herstellung digitaler Editionen. Neben systematisch betriebenen Digitalisierungs- und Retro-Digitalisierungsprojekten größeren Umfangs, die überwiegend von Bibliotheken und Forschungseinrichtungen betrieben werden, existieren, wie Sie wissen, eine Menge kleinerer Projekte, die ohne Anspruch auf Systematik einem aktuellen Bedarf Rechnung tragen, um einen raschen Zugriff auf Texte zu ermöglichen, was de facto zu einer Salad Bowl, einem bunten Mosaik von zum Teil fragmentarischen Textangeboten mit erheblich unterschiedlichen Qualitätsstandards führt, aus dem sich Wissenschaftler wie Studenten gleichermaßen bedienen, allerdings unter Umständen mit ungleichem Erfolg. Die fachspezifischen Sites und die einschlägigen Medivistikportale, unter denen Einzeltexte, eher zufällig oder nach bestimmten Kriterien zusammengestellte Textkorpora oder Linksammlungen zu finden sind hier allgemein bekannt und ich überspringe jetzt die ganze Passage. Sonja Glaub hat sich kritisch mit bestehenden E-Text-Projekten der Altgermanistik auseinandergesetzt und angesichts der heterogenen Qualitätsstandards dieser Internetangebote die Festlegung von verbindlichen wissenschaftlichen Maßstäben eingefordert, um die wissenschaftliche Verwertbarkeit der digitalen Materialien und der literaturwissenschaftlichen Internetangebote zu garantieren. Vereinheitlichung von Standards für E-Text-Editionen und E-Text-Präsentationen werden ja bereits seit geraumer Zeit angedacht und sind ja hier auch Gegenstand der Diskussion. Glauch hat in ihrem Beitrag einen 6-Punkte-Katalog erstellt, in dem sie von den E-Text-Anbietern generell mehr Transparenz fordert, und zwar einerseits bei der Quellenauswahl, also welche Ausgabe wurde warum zugrunde gelegt, bei Herkunft und Erfassungsmethode der Daten sowie bei den jeweiligen grafischen Umsetzungsrichtlinien, beim Grad der Voll- bzw. der Unvollständigkeit und nicht zuletzt bei den möglichen technischen Fehlerquellen. Das Aktualisierungsdatum auf den jeweiligen Sites soll gewährleisten, dass die Nutzer bzw. die Nutzerinnen verlässliche Auskunft über den letzten Datenstand erhalten. Diese Forderungen sind absolut nachvollziehbar und man kann ihnen eigentlich nur zustimmen. Allerdings dürfte die Umsetzung nicht ganz unproblematisch sein. Die Vereinheitlichung gestaltet sich schon allein aufgrund der rasend schnellen Entwicklung und Veränderung der EDV-Technologien schwierig. Der Zeitfaktor spielt hier eine erhebliche Rolle. Die permanente Veränderung der technischen Möglichkeiten und der technischen Machbarkeit erfordert in der Folge auch eine ständige Korrektur der daraus abzuleitenden Richtlinien. Und hier sehe ich einen entscheidenden Bremseffekt bei der Umsetzung dieser erforderlichen Standards. Im Hinblick auf diesen konstatierten Grundmangel erschien es mir, wie gesagt, daher angebracht, diesmal nicht wie üblich die Arbeit mit und an der Datenbank von der Nutzerinnenperspektive, sondern von der Anbieterinnenperspektive aus zu erläutern, um jene erforderlichen Hintergrundinformationen zu geben, die für die effiziente Nutzung der Begriffsdatenbank zweifelsohne von Vorteil sind, aber andererseits auch möglichen Irrtümern oder Fehlerwartungen an deren Leistungskapazität vorbeugen mögen. Ich möchte kurz was sagen, aber das kürze ich jetzt ab zur Entstehung und Entwicklung der Datenbank. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, die Vorgeschichte. Ich mache es ganz kurz. Zu Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts entwickelte Klaus Schmidt an der Bowling Green State University das Konzept eines Begriffswörterbuchs zur mittelhochdeutschen Literatur. Und er hatte im Auge ein komplexes Textanalyse- und Textinformationssystem, also das über eine reine Textrepräsentation hinaus reicht. Ein entscheidender Schritt zur Realisierung des Konzepts war die Zusammenarbeit mit dem umfangreichen digitalen Textarchiv und Namenwörterbuch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel aus den 90er Jahren. Die Textarchivierung gehörte in Kiel zu dem umfassenden Projekt der Erarbeitung eines Lexikons der Namen in mittelalterlichen deutschen literarischen Texten. 1995 wurden mehr als 100 Texte aus dem Kieler Archiv in die Begriffsdatenbank integriert. Es wurde vereinbart, beide Projekte, also das Kieler Namenprojekt mit den Texten und das Konzept der Begriffsdatenbank zu vereinen. Die Kieler Datenbank enthielt die Texte ohne Bedeutungsinformation. Das andere System, die eigentliche Begriffsdatenbank, bot eine Verknüpfung des gespeicherten Wortmaterials mit einem lemmatisierten Wortindex und die semantische Zuordnung der Einzelwörter zu Bedeutungs- oder Begriffskategorien. Alle Wörter, die mit einer Bedeutungskategorie oder mit einem semantischen Merkmal in Beziehung stehen, können systematisch abgefragt und die entsprechenden Frequenzen und Textstellen in den ausgewählten Einzeltexten angezeigt werden. Im Mai 1995 wurde die MHDB-DB dann auf dem International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo, Michigan, als menügesteuerte und in ihren Nutzungsmöglichkeiten noch limitierte Datenbank online geschaltet. Seit Herbst 1998 steht die MHDB-DB als webgesteuerte Datenbank online zur Verfügung. Das Textkorpus ist in der Zwischenzeit also Stand August 2008, auf 257 Texte unterschiedlichen Umfangs angewachsen. Wie werden nun grundsätzlich Texte in die Datenbank eingelesen und anschließend aufbereitet? Ich möchte Ihnen also im Folgenden die einzelnen Stationen von der Textauswahl über die Texterfassung bis zur Textbereitstellung skizzieren, unsere Richtlinien, Entscheidungskriterien und den Bearbeitungsmodus kurz erläutern. Die Textauswahl. Bei der Textauswahl entscheiden wir uns grundsätzlich für die Standardausgabe des jeweiligen Werks. Wie bekannt ist, bietet die MHDB-DB den Nutzerinnen keinen Zugang zu Volltexten, sondern ist im Gegensatz zu digitalen Archiven mittelhochdeutscher literarischer Texte bewusst als reines Suchsystem angelegt, das den Zugriff auf bloße Textausschnitte limitiert. Damit weichen wir dem Problem des Urheberrechts aus, über das wir heute ja noch am Nachmittag genaueres erfahren werden, können aktuelle Textausgaben als Basis verwenden und sind somit nicht auf alte, bereits überholte Ausgaben beschränkt. Die Entscheidung für die jeweils aktuelle und auf breitem wissenschaftlichen Konsens basierende Ausgabe versteht sich wohl von selbst und muss hier nicht weiter begründet werden. Allerdings veralten mit der Zeit natürlich auch die ehemals aktuellen Ausgaben bzw. erscheinen in überarbeiteter Form. Es wäre aber mit zu viel Arbeitsaufwand verbunden, jede alte Ausgabe durch die jeweils neue, überarbeitete zu ersetzen. Daher finden sich im Textarchiv der MHDB-DB nolens volens auch Primärtexte mit abgelaufenem Datum. Bei Primärtexten, die noch in Ausgaben des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts vorliegen, verwenden wir die letztgültige bzw. jene, deren Verwendung auf einem breiten Konsens der Scientific Community beruht, also mit denen letztlich gearbeitet wird. Welche Ausgabe einem in der Begriffsdatenbank gespeicherten Text zugrunde liegt, geht aus den Metadaten hervor oder den Header-Informationen, die von der Textliste aus erreichbar sind. Ich weiß jetzt nicht. Sie kennen wahrscheinlich die Seite alle. Also das ist jetzt der arme Heinrich. Die sind die Metadaten zum armen Heinrich in der Begriffsdatenbank. Die Textaufbereitung und die Textdarstellung. Nächster Punkt. Es kommt leider relativ selten vor, dass wir die Digitalisate von Primärtexten direkt von den Herausgeberinnen erhalten, wie dies zum Beispiel bei der Walter-Ausgabe der Fall war, die uns Thomas Bein dankenswerterweise digital zur Verfügung gestellt hat. Meistens sind wir darauf angewiesen, die Primärtexte selbst zu digitalisieren. Die Schritte von der Textauswahl bis zum sogenannten fertigen Text sind die üblichen: Scannen, Korrekturlesen, Codieren. Es versteht sich von selbst, dass wir keine Bilder, sondern Texte scannen und daher natürlich mit der Nachbereitung eine relativ mühsame Arbeit verbunden ist, wie die meisten von Ihnen sicherlich aus eigener Erfahrung wissen. Davon war auch schon die Rede heute. Unsere Suche nach der geeigneten Texterkennungs- bzw. OCR-Software war bislang nur mäßig erfolgreich. Seit einiger Zeit verwenden wir Version 9 des Abbey Fine Reader mit dementsprechend mäßigem, angesichts des fehlenden Angebots am Softwaremarkt, jedoch akzeptablem Erfolg. Als problematisch gestaltet sich das Erkennen der verschiedenen Spezialzeichen wie Diakritika, Ligaturen und anderer phonetischer Sonderzeichen sowie in älteren Drucken mit schwach konturierter Drucktype die Unterscheidung zwischen Buchstabendrucken. Daher kommt es öfters zu Verlesungen, zum Beispiel am statt ein, also A-I-N, von schafft es als, also von schafft es als, also von normalem S als schafft es, von Doppel-I statt Doppel-L etc. Sie kennen diese Beispiele alle. Da wir für die in der Datenbank zu integrierenden Texte ausschließlich den ASCII-Zeichensatz verwenden, liegt es auf der Hand, dass wir gewisse Sonderzeichen aus den Ausgaben nicht übernehmen können und die grafische Form des Textes daher dementsprechend modifizieren müssen. Nicht übernommen werden können beispielsweise Diakritika. Hier müssen wir die vertikale durch die horizontale Darstellung der Buchstaben ersetzen. Ebenfalls nicht dargestellt werden kann die OE-Ligatur sowie Abbreviaturen im Allgemeinen, soweit sie in den Ausgaben nicht aufgelöst sind. Des Weiteren verzichten wir auf metrische Akzentsetzungen, die wir generell nicht übernehmen. Der Zirkumflex sowie die, also Längezeichen sowie die AE-Ligatur können hingegen übernommen werden. Eingriffe der Herausgeberinnen werden durch Kursivierung wie in den Ausgaben grafisch kenntlich gemacht. Aber im Umgang mit der Übertragung der Emendationen sind wir im Arbeitsteam unterschiedlicher Meinung und konnten uns bisher nicht einigen. Bisher galt und gilt auch weiterhin die Regel, der ich nicht zustimme, dass nur eingefügte Wörter im Ganzen und nicht einzelne ergänzte oder konjugierte Buchstaben grafisch markiert werden. Diese Entscheidung ist meiner Meinung nach problematisch, da sie die editorische Transparenz eines Textes mehr oder weniger unterminiert, also gerade im Fall des Walter-Textes, aber auch im Fall von anderen. Deshalb gilt, die in der Datenbank gespeicherten Texte sind zwar weitgehend zuverlässig, jedoch nicht zu 100% identisch mit dem Text der Ausgabe, die ihnen zugrunde liegt und daher nur in eingeschränktem Ausmaß, das heißt nach Abgleich mit der meistgedruckten Ausgabe, zitierbar. Die beiden ersten Arbeitsschritte, Scannen und Korrekturlesen, werden, soweit die entsprechenden finanziellen Mittel vorhanden sind oder zur Verfügung gestellt werden, von Studentinnen per Werkvertrag erledigt. Die Universität Wien leistet hier seit einigen Jahren finanzielle Schützenhilfe, um die wir sehr dankbar sind und deren Kontinuität wir uns auch für die Zukunft erhoffen. Also sobald nun der Primärtext so weit fertiggestellt ist, dass er den technischen Anforderungen der Datenbank entspricht, muss er Vers für Vers bzw. Zeile für Zeile kodiert werden. Im Fall eines Prosatextes ist der Zeilenumbruch entweder durch die Ausgabe bereits vorgegeben oder wird von uns bestimmt, zum Beispiel im Fall der, wir haben einen Minikorpus von Rechtsurkunden, aus dem Chorherrenstift Herzogenburg in Niederösterreich, ein Minikorpus, das in Zukunft erweitert werden soll von 41 Urkunden. Und hier gibt es keinen Zeilenumbruch. Wir haben eine digitale, wir haben diesen Text digital erhalten, den Text der 41 Urkunden, und es gibt keinen Zeilenumbruch. Im Falle eines Prosatextes, also ist er von der Ausgabe vorgegeben, der Zeilenumbruch, oder wird in dem Fall der Herzogenburger Urkunden von uns bestimmt, wobei wir uns an der Bildschirmbreite orientieren, um eine sinnvolle Darstellbarkeit zu gewährleisten. Die Vers- bzw. Zeilenkodierung erfolgt halbautomatisch mit Hilfe eines Linecodes. Der Linecode definiert die Verse, Zeilen, die Strophen, die Lieder oder Textabschnitte sowie allfällige Parallelüberlieferungen. Sie sehen hier den Linecode, für Oswald, für die Lieder Oswalds von Wolkenstein. Rot eingerahmt. Der Linecode ist 19-stellig und ich erläutere ihn dann kurz. Das C, wir haben leere Stellen. Das C steht für Chapter und zum Chapter sage ich anschließend noch was. Wir haben eine dreistellige Liednummerierung, es sind ja über 100 Lieder überliefert. Wir haben eine zweistellige, S steht für Stanza, also zweistellige Strophennummerierung. Und sie haben drei kurze Linien, das sind die Verszahlen, also sind auch dreistellig. Und zum Schluss das H, das steht für Headline, also Überschriften. Von Lied 128 zum Beispiel, in der Ausgabe von Klein, von Kurt Klein, das mehrfach überliefert ist, sind in der Ausgabe eben von Klein alle vier verschiedenen Handschriftenversionen abgedruckt. Dieses Lied, also 128, gehört weder zum Korpus der Innsbrucker Handschrift B, also der Leithandschrift, noch ist es in den beiden Haupthandschriften A und C überliefert. Das Lied wird nur in Handschrift G, also dem Augsburger Liederbuch, Oswald zugeschrieben. Die Fassungen der Handschriften T, U und V wurden in der Ausgabe wegen ihres vergleichsweise kürzeren Umfangs und wegen des stark veränderten Wortlauts extra abgedruckt. Alle vier Fassungen finden sich daher auch in der Datenbank wieder. Dort wird die Parallelüberlieferung in sogenannte Kapitel bzw. eben Chapter unterteilt. Die G-Fassung entspricht Kapitel 1, die T-Fassung Kapitel 2, die U-Fassung bei uns Kapitel 3 und die V-Fassung Kapitel 4. Sie brauchen das nicht, Sie können ja bei uns keinen Text suchen, sondern nur im Text suchen. Aber wenn Sie die Belegstelle im Text suchen, erscheint als Headline Oswald von Wolkenstein, Kapitel 1, also Lied 128, Kapitel 1, Lied 128, und Sie wissen nicht, was Kapitel 1 ist, dann ist es also die Überlieferung von G aus Handschrift G. Zeige Ihnen ein kurzes Beispiel. Ja, das sieht man dann aus. Kapitel 1, Lied 128, Stanza 1 bis 7. Sie dürfen hier bitte nicht den Text anschauen, der muss noch korrigiert werden. Also der entsprechende Hinweis zur Bezeichnung unserer Textgliederung ist, den Metadaten zu entnehmen. Also Sie sehen hier, die verschiedenen Liedstrophenvarianten sind als Kapitel markiert, Chapter. Wobei ich gestehen muss, dass nicht bei allen Texten diese Information in den Metadaten vorhanden ist, leider nicht für alle Texte. Es besteht hier Nachbesserungsbedarf, den wir allerdings aufgrund von Zeit- und Personalmangel nicht so schnell decken können. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, zur Lemmatisierung. Sobald ein neuer Primärtext in das Archiv der Datenbank eingelesen ist, beginnt die Arbeit an der lexikalischen und semantischen Aufbereitung des Wortmaterials, die in mehreren Schritten verläuft. Der erste Vorgang betrifft die automatische Lemmatisierung des neuen Textmaterials. Aufgrund der bereits in der Datenbank vorhandenen Lemmata und der ihnen zugeordneten Schreib- und Flexionsvarianten, also aufgrund des vorhandenen Wortindex, werden etwa 60-80% der neuen Wörter erkannt und automatisch dem entsprechenden Lemma als neue Variante zugeordnet. Der Prozentsatz der Erkennung hängt weitgehend vom Grad der Normalisierung eines Textes ab. Da der Hauptbestandteil unseres Textarchivs aus weitgehend normalisierten Editionen von Texten hauptsächlich des 13. Jahrhunderts besteht, werden Schreibformen in Texten des 15. und 16. Jahrhunderts, die jetzt peu à peu eingelesen werden, natürlich nicht in größerem Umfang erkannt. In einem zweiten Schritt werden daher die unerkannten Wörter bzw. Wortformen von uns manuell lemmatisiert. Glauch, Sonja Glauch moniert die angeblich mangelnde Transparenz der MHDB-DB, die den Nutzerinnen keine Möglichkeit bietet, den Stand der Lemmatisierung des Textes im Einzelnen abzufragen. Daher, sagt sie, sei es nutzlos, daher seien Suchmanöver nach Lemmata und Bedeutungskategorien generell nutzlos, weil sie nur Zufallsergebnisse liefern. Es ist jedoch sehr leicht möglich, diese Behauptung zu entkräften und sich ein genaues Bild über den jeweiligen Status der Lemmatisierung und oder Disambiguierung eines Textes zu machen. Man muss also hier keinesfalls im Dunkeln stochern. Eine grundsätzliche Auskunft geben wiederum die Metadaten. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Sie können es hier sehen. Also hier steht zum Beispiel für Oswald von Wolkenstein, die Lieder Oswald von Wolkenstein nach der Ausgabe von Klein gilt. Sie sind teilweise lemmatisiert, aber noch nicht disambiguiert. Ich komme anschließend zu dem Punkt Disambiguierung. Also sie sind nur teilweise lemmatisiert und dementsprechend sind auch die Suchergebnisse eingeschränkt, die sie erhalten. Das ist jetzt eine ungenaue Auskunft über teilweise lemmatisiert und teilweise disambiguiert oder nicht disambiguiert. Das sagt nichts Genaues aus, aber Sie können sich ganz genau informieren über den Stand, also über den Stand der Lemmatisierung und Disambiguierung. Sie sehen das hier für das Buch von Akron in der Steirischen Rheinchronik. Das Buch von Akron ist lemmatisiert, aber noch nicht disambiguiert. Mehrdeutige, es gibt 6578 mehrdeutige Lemmata, die semantisch noch nicht richtig zugeordnet sind. Das ist, hier erhalten Sie sehr genaue Auskunft darüber, was möglich ist und was nicht bei Ihrer Suche, worauf Sie achten müssen. Also im Falle der Steirischen Rheinchronik hier, wie gesagt, können Sie im Suchmodul Wortindex oder im Suchmodul Textsuche nach sämtlichen Wortformen, nach Zeichenketten oder etc. fragen. Aber eine Suche nach Wortfeldern oder Bedeutungskategorien, also nach semantischen Komponenten, ist für diesen Text nur eingeschränkt möglich, beziehungsweise wird tatsächlich nur Zufallsergebnisse liefern, die einer seriösen Prüfung nicht standhalten. Was hier keinesfalls verschwiegen werden soll, ist die der automatischen Lemmatisierung innewohnende Problematik der zum Teil nicht erkannten Homographen und daraus folgend der Fehlzuordnungen grafischer Formen zu einem Lemma, die leider vorkommen können. Mit denen Sie sicher auch schon konfrontiert waren. Es handelt sich hier um eine systemimmanente Fehlerquelle, deren manuelle Überprüfung und Behebung durchaus möglich ist, aber aufgrund der bereits erreichten Größe der Begriffsdatenbank und aus Mangel an Mitarbeiterinnen bzw. Sponsorinnen nur langsam erfolgt. Hier ist, wie Glauch anmerkt, kritische Vorsicht am Platze. Es bedarf tatsächlich gewisser Kontrollmaßnahmen, zum Beispiel Kontrolle der gefundenen Textbelege im Kontext und eventuell zusätzlicher Fangabfragen, um die Zuverlässigkeit des Rechercheergebnisses überprüfen zu können. Es gibt einige, ich habe ein Beispiel für eine Fehlzuordnung, das will ich jetzt nur kurz zusammenfassen, damit ich die Zeit nicht überziehe. Es geht um Hers, das Lemma Hers. Wenn Sie Hers in den Wortindex eingeben oder suchen, wenn Sie nach Hers suchen, kriegen Sie drei Möglichkeiten. Entweder, also es ist dreimal, es gibt es ist ein dreifacher Homograph. Wir sehen es hier, entweder bedeutet es das Kriegsheer oder es ist eine Kontraktion, also kontrahierte Form der Pronomina er, es oder er, sie. Es ist allerdings jetzt ein Problem, und zwar das Lemma her, alle Vorkommnisse des Wortes hers im gesamten Textarchiv sind dem Nomen her zugeordnet und müssten aber aufgesplittert werden. Warum passiert das nicht? Was passiert hier? Es ist tatsächlich so, dass das Nomenlemma her schon eingerichtet war und die beiden kontrahierten Pronomina als Lemmata erst später eingerichtet wurden, und zwar erst später, nachdem die entsprechenden Texte, aus denen sie stammen, bereits im Archiv waren. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, manuell nacharbeiten. Diese Fehlerquellen sind, wie gesagt, eben durch manuelle Nachbereitung durchaus behebbar, Aber der Zeitaufwand dafür ist so groß, dass er von unserer minimalen personellen Besetzung, das sind 30 Stunden, bin mit 30 Stunden angestellt und Klaus Schmidt arbeitet ehrenamtlich mit. Das ist es, mehr sind wir nicht. Wir sind uns also dieser prinzipiellen methodischen Unzulänglichkeit sehr wohl bewusst und appellieren daher an die Nutzer, mögliche Fehlerhaftigkeit oder Nutzerinnen, mögliche Fehlerhaftigkeit, Inkonsistenz und Lückenhaftigkeit der Daten durch entsprechende Vorsicht bei ihrer Recherche zu kompensieren und uns eventuell, wenn sie den Nerv dazu haben, mitzuteilen, wo sie solche Fehler finden. Noch kurz zur Disambiguierung. Die letzten beiden Schritte der Textbearbeitung betreffen die Disambiguierung, das heißt die Trennung der Lemmata nach Homographen, auf die ich schon hingewiesen habe, und dann zum anderen eben die semantische Komponentenanalyse. Das ist ein wesentlicher Arbeitsschritt für die Aufbereitung des Wortmaterials. Die Disambiguierung erfolgte bisher und erfolgt zurzeit immer noch ausschließlich manuell, daher sind wir sehr im Rückstand. Wir arbeiten derzeit an der Entwicklung eines automatischen Disambiguierungsmoduls, das uns in Zukunft zumindest einen Großteil der semantischen Einzelwortanalyse abnehmen soll. Allerdings wird auch hier, wie im Beispiel der automatischen Lemmatisierung, eine Nachbesserung immer wieder erforderlich sein und es wird immer wieder zu Fehlzuordnungen kommen. Wie Sie wissen, ist eben das Herzstück der Datenbank dieser Thesaurus semantischer Kategorien, der aus ca. 500 Kategorien besteht. Diese 500 Kategorien decken also nicht en detail, aber en gros das Bedeutungsspektrum des Wortmaterials ab. Wie gesagt, en gros, aber nicht en detail. Aber zumindest kann man schon eine grobe, also wir haben zum Beispiel, Sie kennen ja die Datenbank, es gibt die Feinheiten werden davon nicht erfasst, aber es wird dann weitgehend, das Bedeutungsspektrum eines Wortes kann weitgehend erfasst werden mit diesem System und es können auch semantische Komponenten und Begriffsfelder über dieses System gefunden werden, soweit die Texte vollständig lemmatisiert und vollständig disambiguiert sind. Ich komme zum Schluss. Die Forderung nach mehr Transparenz und nach einheitlichen Standards für elektronisch aufbereitete Primärtexte und Textkorpora ist eine strukturelle methodische Forderung, die sich an deren Anbieterinnen richtet und von ihnen eine kohärente Systematik und einheitliche wissenschaftliche Standards in der Textrepräsentation erwartet, um die wissenschaftliche Verwertbarkeit von Internetangeboten zu garantieren, zu gewährleisten. Dem Katalog wissenschaftlicher Regeln für Online-Literatur den Glauch aufstellt, ist ohne Einschränkung zuzustimmen, sage ich nochmal, aber die Einhaltung dieser Regeln gestaltet sich etwas schwierig bisweilen. Fakt ist, dass die technische Entwicklung gerade im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit derart rasantem Tempo voranschreitet, dass wir unter relativ großem Zeitdruck stehen und sich im Zuge dieser Entwicklung mit stets neuen Erwartungen konfrontiert sehen und die Einhaltung verbindlicher Richtlinien durch eben diese Entwicklung erschwert wird. Daher passieren viele Anpassungsleistungen immer wieder mit Verzögerung. Der Bedarf an gemeinsamen Richtlinien und Kriterien angesichts der schier unübersichtlichen Tendenzen der Technologieentwicklung ist evident und manifestiert sich an Initiativen verschiedenster Institutionen, die auf staatlicher und kommunaler Ebene entstanden sind und weiterhin entstehen. Dazu gehört auch das vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung lancierte Programm NIKE, Netzwerkinitiative Kulturelles Erbe, dass sich gerade in Vorbereitung befindet, bleibt zu hoffen, dass diese Initiative, die möglicherweise die Rahmenbedingungen für eine einzelprojektübergreifende Förderung schafft, nicht den Neuwahlen im November zum Opfer fällt. Danke.